السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles auf Gott Allah, dem Herrn der Welten, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit und dem Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Heute bi'idhni Allah azza wa jal machen wir weiter im zweiten Band von Sunan Imam Abi Dawud rahimahullah, auf der Seite 91 im dritten Kapitel, das Gebet um Regen. Das Gebet um Regen. Und heute weiter mit Hadith 1161 bi'idhni Allah azza wa jal. Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala sagt, das Gebet um Regen. Die verschiedenen Kapitel über das Gebet um Regen. Erstens, wie das Gebet um Regen verrichtet wird. Bevor wir über die einzelnen Hadithe sprechen, in Bezug auf diese Thematik, Allah subhanahu wa ta'ala, zu seinen Namen gehört As-Sami'. As-Sami' ist derjenige subhanahu wa ta'ala, der alles und jeden Menschen, jedes Tier, jeden Djinn hören kann. Egal, ob der Mensch leise spricht oder ob er laut spricht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als einmal manche Sahaba laut gerufen haben, sagte er, ihr ruft nicht einen an, der taub ist, sondern ihr ruft jemanden an, der hören kann, der alles hören kann. Allah subhanahu wa ta'ala hört sogar die Sprache der Ameisen. Allah azza wa jal hört alles, was wir nicht hören können. Und er subhanahu wa ta'ala, darüber hinaus hört er gleichzeitig jeden. Wenn du mit Allah tabarakallah redest, hast du das Gefühl, dass er dir zuhört. Und wenn ein anderer betet, dann hat er auch das Gefühl, dass er Allah ihm zuhört. Und jeder macht das alleine für sich, und dennoch hört er subhanahu wa ta'ala die Menschen und die Geschöpfe alle. Und das damit zusammenhängt, dass er subhanahu wa ta'ala die Bittgebete erhört. Er hört sie und er hört uns auch. Das heißt, er gibt uns dafür, dass wir ihn um etwas bitten, subhanahu wa ta'ala. Und zu seiner Barmherzigkeit gehört, dass er uns beigebracht hat, wie wir ihn bitten sollen. Allem voran ist natürlich, dass wir ihn alleine bitten und niemanden sonst. Und deswegen ist, wenn jemand Dua macht, ist der Dua ein Beweis seines Iman an Allah, den einzigen Gott. Warum? Weil in dem Moment, wo er Dua macht, zeigt er dadurch, dass er glaubt, dass Allah ihn hören kann. Obwohl er relativ leise spricht, trotz dieser großen Entfernung. Gleichzeitig zeigt er, dass er daran glaubt und die Hoffnung hat, dass Allah ihm sein Bittgebet erhört. Sonst würde er nicht beten, sonst würde er ihn nicht anrufen. Diese Eigenschaft Allah subhanahu wa ta'ala hat er uns mitgeteilt, und er hat uns auch mitgeteilt, wie wir ihn, wie wir gesagt haben, anbeten können. Der intelligenteste Mensch auf Erden wird nicht auf die Idee kommen, wie Allah will, dass man ihn anbetet. Die Ibadah, dass man das Salah genau so verrichtet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es vorgemacht hat, man kommt nicht darauf, logisch gesehen. Und deswegen ist es notwendig für die Menschen, dass Allah ihnen Propheten schickt und Gesandten schickt, die das ihnen vormachen. Und eines dieser Möglichkeiten, eines dieser Ibadat, vielleicht im übertragenen Sinne sagt man, eine der Möglichkeiten, sich Allah azza wa jalla zu nähern, ist durch das Salat, und ganz speziell das Salat Al-Istisqa. Das ist das sogenannte Gebet um Regen. In der arabischen Sprache, dieses Istisqa, da sind zwei Buchstaben drin, das Sin und das Ta. Das hört ihr in vielen Worten immer wieder, weil das ist ein sehr oft ein Hinweis, wie in diesem Fall, ein Hinweis darauf, dass es hier darum geht, etwas zu verlangen, etwas zu fordern. Man sagt auf Arabisch, Sin wa Ta li Talab. Okay? Zum Beispiel, wenn ich zu dir sage, Ana astat'imuk. Das heißt, ich bitte dich um Essen. Okay? Dieses ut'imuk heißt, ich speise dich. Ich gebe dir zu essen. Aber astat'imuk, dieses Sin und dieses Ta eingebaut in dieses Wort, weist darauf hin, dass du es von jemandem verlangst. Tamam? Und istisqa, wir verlangen was? Wir verlangen Saqi. Saqi ist letztendlich, dass Allah es regnen lässt. Saqi wird auch gießen lassen und ähnlich. Das wird Salat al-Istisqa. Das heißt, dass das Salat, worum es darum geht, bei dem es darum geht, Allah um Regen zu bitten. Ja? Und Salat ist eine Form von Dua. Salat ist letztendlich eine Form von Dua, eine Form der Anrufung Allahs Azza wa Jal. In manchen Fällen heben wir die Hände und sprechen unser Dua. In anderen Fällen legen wir sie auf unsere Oberschenkel wie im Gebet und sprechen unser Dua. Und eine Form von Dua ist auch das gesamte rituelle Gebet im Islam. Und eine zu Rahma Allahs tabaraka ta'ala gehört, dass er uns beigebracht hat, was wir in Zeiten der Dürre tun können. Und das ist eine Angelegenheit, auch wenn wir sie oft nicht selbst erleben, aber Dürrezeiten auf Feldern haben einen riesengroßen Einfluss auf unsere Ernährung und auf die Preise der Ernährung. Und da braucht man dafür nur die Geschichte von Yusuf a.s. im Koran lesen. Wie dem auch sei, wenn Allah azza wa jall ein Volk arm machen will, wenn Allah tabarak ta'ala ein Volk hungern lassen will, braucht er nur den Regen zu stoppen. Mehr braucht er nicht machen, subhanahu wa ta'ala. Und die Menschen werden Dinge tun, versuchen, Unmengen an Geldern versuchen auszugeben, damit es regnet, aber niemand kann den Regen heraussenden, außer Allah azza wa jall. Und deswegen allein schon das Bewässern der Felder und das Tränken der Tiere ist eine Sache, dazu sind die Menschen gar nicht imstande. Und Allah prüft manchmal seine Diener, dadurch, dass er den Regen anhält, ob sie ihm dankbar sind, wenn er ihn wieder schickt, und ob sie ihn anrufen und um Regen erbitten oder nicht. Und zu seiner Barmherzigkeit gehört es, subhanahu wa ta'ala, dass er den Muslimen, dass er eigentlich seinen Geschöpfen eine Möglichkeit gegeben hat, wie sie ihn um Regen bitten. Und bis in die heutige Zeit, die Muslime regelmäßig in muslimischen Ländern bitten Allah tabarak ta'ala um Regen und Allah lässt es regnen, subhanahu wa ta'ala. Und das sind die Kapitel, mit denen wir uns inshallah ta'ala jetzt in der nächsten Phase beschäftigen möchten. Schauen wir uns den Hadith 1161 an. Der Onkel von Abbad ibn Tamim, radiallahu anhu, väterlicherseits, berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam mit den Leuten zusammen zum Gebet um Regen hinausging. Er betete ihnen zwei Rak'a vor und las in beiden laut. Er wendete seinen Umhang, hob seine Hände und rief Allah an und bat ihn um Regen. Dabei war er zur Qibla gerichtet. In diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam erfahren wir grundsätzlich das Wichtigste am sogenannten Salat al-Istisqa. Das ist nämlich aus zwei Rak'a besteht. Das ist eine Sache, die wir aus diesem Hadith nehmen können. Dass man in diesem Gebet laut liest, wie bei Salat al-Jum'a. Dass man bei diesem Gebet sich versammelt. Insofern ist das Gebet ein Gebet, das in der Gemeinschaft verrichtet wird. Was wir auch sehen, dass der Imam der Muslime dazu aufruft und anordnet, wie es der Prophet gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, in diesem Hadith, in direkten anderen Hadithen, direkter. Und wir erfahren, dass es nach diesem Salah ein Bittgebet gibt, das man sprechen soll. Und entgegen dem, was wir freitags gewohnt sind, wo nämlich der, wenn nämlich der Imam manchmal Bittgebete spricht auf dem Mimbar, er wendet sich dabei in Richtung der Betenden. Aber in diesem Fall haben wir erfahren hier, dass er mehrere Sachen gemacht hat, anders als normalerweise. Erstens, er wendete seinen Umhang. Der Umhang, liebe Geschwister, ist ein Kleidungsstück, das in manchen Gesellschaften oder vielleicht sogar in vielen Gesellschaften eine zusätzliche Zierde ist, zusätzliche Kleidung ist, damit man sich schick kleidet in einer Gesellschaft. Und bis in der heutigen Zeit gibt es diese Sache, gerade unter den arabischen Völkern gibt es sogenannte Umhänge. Und diesen Umhang zieht man normalerweise an als, Akt der Festlichkeit und Feierlichkeit. Am Freitag soll man seine besten Kleider anziehen. So trägt man nicht nur einfach das, was man normalerweise anzieht, sondern soll es besser machen. Und dazu gehört bei manchen Kleidungsarten der Umhang. Oder auch in anderen Ländern trägt man statt, also nur als Vergleich, dass man versteht, statt dass man zum Beispiel nur ein Hemd anzieht, trägt man dazu eine Jacke. Ja, also die zu einer Hose passt und ähnliches. Wie dem auch sei, der Umhang gehört zu den Kleidungsstücken, die man zusätzlich anzieht. Und aber die in diesem Moment, wo es darum geht, Allah tabaraka ta'ala, um Regen zu bitten, das ist jetzt eine Situation, in der es Unterwürfigkeit und Selbsterniedrigung erfordert. Denn der Regen gehört zur Rahma von Allah. Und den hält er gerade zurück. Aus bestimmten Gründen. Und dazu könnte zum Beispiel gehören die Sünden der Menschen. Dazu könnte gehören die Ungerechtigkeit unter den Menschen. Und als Ausdruck der Unterwürfigkeit und Selbsterniedrigung zieht man dann in diesem Moment während der Khutbah, dreht man seinen Umhang um und zieht ihn falsch herum an. Weil man sich, wie gesagt, klein macht vor Allah tabaraka wa ta'ala. Das ist eine Angelegenheit. Die zweite Angelegenheit, wie wir sehen, erhob seine Hände. Auch dies ist keine Sache, die man normalerweise auf dem Freitagsgebet, wenn der Imam auf dem Mimbar ist, ist das Maximale, dass er seinen Zeigefinger hebt, wenn er Dua macht. Aber ähnlich wie wenn du im Gebet dein At-Tahiyyatu Lillahi wa Salawatu wa Tawbah, dein Tashahud sprichst, hebst du auch deinen Zeigefinger, den Dua, richtig? Und das Gleiche macht der Khatib ebenfalls auf dem Mimbar. Und in dieser Situation ist anders. Man hebt seine Hände und bittet Allah tabaraka ta'ala um Regen. Und beim Freitagsgebet hält man auch die Hände, wenn man um Regen bittet. Wallahu a'lam. Dann heißt es, rief an und bat ihn um Regen. Und die nächste Angelegenheit, die ebenfalls außergewöhnlich ist, dass der Khatib sich in dem Moment von den Menschen abwendet und sich in Richtung der Qibla zuwendet. Das heißt, er wendet sich mit dem Rücken zu den Leuten. Aber das ist stark zusammengefasst, oder was ist im Groben das Gebet um Regen. Dann schauen wir uns den nächsten Hadith an, 1162. Der Onkel von Abbad ibn Tamim al-Mazini, väterlicherseits, radiallahu anhu, war ein Freund des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, berichtet: Eines Tages ging der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hinaus, um das Gebet um Regen zu verrichten. Er wandte seinen Rücken den Leuten zu und rief Allah an. Bei diesem Hadith, wie wir sehen, bestätigt er das, was eben vorher gewesen ist, allerdings etwas in kürzerer Form mit anderen Worten. Der Brief von Suleiman ibn Dawud, rahimahullah, sagt, er wandte sich zur Qibla und wendete seinen Umhang. Dann betete er zwei Raka'a. In dieser, wie heißt es, Überlieferung, sie erweckt den Eindruck, dass dies umgekehrt der Fall gewesen ist, richtig? Sie erweckt den Eindruck, als hätte er, alayhi salatu wassalam, erst um Dua gemacht und danach gebeten, richtig? Ja. Was aber nicht eindeutig ist, denn das Wort Thumma im Arabischen muss das nicht unbedingt hergeben. Der Überlieferer Ibn Abi Dhi'b, rahimahullah, sagte, er las auch in beiden Raka'a. Die Tatsache, dass er las, dann heißt automatisch schon, dass er laut las. Weil das will er damit sagen. Aber der Überlieferer Ibn Sarh, rahimahullah, sagt, er meint laut. Er sagt auch dazu, aber yani, das ist, davon geht man aus, wenn man sagt, der Prophet hat in beiden Raka'a gelesen. 1163. In dieser Version wird nichts vom Gebet erwähnt. Es heißt, er wendete seinen Umhang, indem er die rechte Seite seines Umhanges auf die linke Seite legt und die linke auf die rechte. Hiernach rief er Allah Azza wa Jal an. Yani hier fällt auf, dass er hier nur über das Dua sprach und nichts vom Salah erwähnte, was hier was ist, in einer anderen Reihenfolge war als im ersten Hadith, wie wir erfahren haben. 1164. Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verrichtete das Gebet um Regen und trug dabei eine schwarze Chamisa. Eine schwarze Chamisa. Im Fußnote oder Fußnote heißt, darunter versteht man ein viereckiges markiertes Stück Stoff. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam wollte es dann wenden, als es ihm aber schwer fiel, tauschte er die Schulterteile aus. Aus dieser Überlieferung, alle sie stärken oder sie alle stärken den Ansatz oder das, was wir gesagt haben, nämlich, dass man seine Unterwürfigkeit zum Ausdruck bringt, indem man seine Kleidung falsch herum anzieht. Wenn man sie natürlich, wenn man nur einfach die rechte Seite mit der linken Seite austauscht, kann es immer noch sein, dass die richtige Seite nach außen zeigt. Okay? Und wenn man allerdings es umwendet, dann zeigt die falsche Seite nach außen, wie in den ersten Überlieferungen erwähnt. Wallahu a'lam. 1165. Ishaq ibn Abdullah ibn Kinana sagte, Al-Walid ibn Utba sandte mich. Der Überliefer Uthman ibn Uqba Abu Shayba sagte, er war der Statthalter von Medina. Er sandte ihn zu Ibn Abbas, radiallahu anhuma, um ihn über das Gebet um Regen des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu befragen. Er sagte, das heißt Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ging in normaler Kleidung, bescheiden und flehend zum Gebetsplatz. Er ging in normaler Kleidung, bescheiden und flehend zum Gebetsplatz. Der Überlieferer sagte, Uthman, sagte ihn, fügt hinzu, dann stieg er auf die Kanzel, dann hieß es in beiden Versionen, er hielt keine Predigt, wie ihr sie kennt, sondern er sprach ununterbrochen Bittgebete, flehte und verherrlichte Allah als den Größten. Dann betete er zwei Raka'a, wie auch am Eid-Gebet. Dann betete er zwei Raka'a, wie auch am Eid-Gebet. Und auch hier, das Wort Thumma, muss nicht unbedingt die... Thumma im Arabisch kann bedeuten danach oder dann, kann auch bedeuten darüber hinaus. Ja, darüber hinaus. Thumma kann auch bedeuten darüber hinaus. Wie dem auch sei... Weil beim Eid-Gebet kennen wir das auch so. Ne? Im Eid-Gebet kennen wir das, dass man die zwei Raka'a verrichtet und danach erst die Khutbah gehalten wird. Aber wenn überhaupt eine Khutbah, weil die Hadithe hier weisen klar darauf hin, dass es nicht darum geht, dass eine Rede gehalten wird, sondern es geht darum, dass die Menschen aufgefordert werden, Tauba zu machen. Aufgefordert werden, die Rechte, die sie von anderen genommen haben, zurückzugeben. Aufgefordert werden, um Vergebung für ihre Sünden zu bitten. Aufgefordert werden, sich vor Allah subhanahu wa ta'ala klein zu machen. Aufgefordert werden, zu spenden, damit Allah azza wa jal ihre Bittgebete an diesem Tag erhört. Und deswegen ist es keine Predigt im eigentlichen Sinne. Es geht darum, die Leute aufzufordern und danach Allah Azza wa Jal anzubeten, damit er ihnen den Regen schenkt. wann man seinen Umhang beim Regengebet umdreht. 1166. Abdullah ibn Zayd radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam zum Gebetsplatz hinausging, um Regen zu bitten. Und als er Bittgebete sprechen wollte, wandte er sich zur Qibla und wendete dann seinen Umhang. Von dieser Überlieferung weist auch deutlich darauf hin, dass er sallallahu alaihi wasallam zuerst einmal die Menschen angepeilt hat, bevor er sich von ihnen abgewendet hat. Und das Abwenden, dabei geht es ja genau darum, dass man sich in Richtung Qibla wendet, weil man ein Bittgebet sprechen möchte. Aber solange man die Menschen dazu etwas auffordern will, logischerweise spricht man die Leute direkt an. Abdullah ibn Zayd al-Mazini radiallahu anhu sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ging zum Gebetsplatz hinaus, um für Regen zu beten. Er wendete seinen Umhang, als er sich zur Qibla wandte. Zweite Unterkapitel, die Hände beim Regengebet heben. Darüber haben wir schon bereits etwas erfahren in der ersten Überlieferung. Aber Imam Abu Dawud, rahimahullah ta'ala, geht auch diese Thematik etwas genauer ein. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hob seine Hände in diesem Fall außergewöhnlich hoch. Umayr, der Maula der Banu Abi al-Lahm. Abi al-Lahm berichtet, dass er den Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, wie er bei Ahjar al-Zayt in der Nähe von Az-Zawra, also einem Platz in Medina oder zwei Stellen in Medina. Az-Zawra ist auch die Stelle, Allahu a'lam, wo Uthman radiallahu anhu dann den neuen Adhan hat ausrufen lassen, freitags. In der Nähe von Az-Zawra im Stehen um Regen bat und dabei seine Hände vor das Gesicht hob, aber nicht über den Kopf. In dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam geht es darum, dass er die Hände gehoben hat, aber auch darum, dass der Prophet alaihissalatu wasallam dieses Gebet nicht in der Moschee verrichtet hat, sondern wie beim Eid-Gebet in der freien Natur. Und das hat, das ist auch wieder ein Zeichen der Unterwürfigkeit, aber auch weil Sinn und Zweck ist, dass möglichst viele Menschen kommen und manchmal die Moschee deswegen nicht ausreicht. Wie dem auch sei, es eine Sunna, dass man das Eid-Gebet am Eid-Platz außerhalb der Moschee verrichtet, sofern vorhanden. Und der Prophet a.s.w. in dieser Überlieferung hob er seine Hände in Höhe seines Gesichtes. Und das ist eine Form der Erhöhung oder eine Form des Erhebens der Hände, wenn er es auch in manchen Überlieferungen höher gemacht hat, wie wir gleich sehen werden. Aber das eine widerspricht nicht dem anderen, denn der Prophet a.s. muss ja nicht nur einmal das Istisqa-Gebet verrichtet haben. 1169. Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu sagte, es kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam ein paar Leute, die weinten. Daraufhin sagte er, O Allah, schenke uns einen uns helfenden, angenehmen, fruchtbaren, nützlichen, nicht schadenden Regen, sofort und nicht erst später. Daraufhin fing es an zu gießen. In dieser Überlieferung über den Propheten sallallahu alaihi wasallam von Jabir radiallahu anhu ist ein Hinweis darauf, dass der Prophet alaihi salatu wasallam Anlaufstelle war für die Leute, wenn sie etwas zu beklagen hatten. Und dass man sich an einen rechtschaffenen Menschen wenden darf, wenn man die Hoffnung hat, dass er seine Gebete eher erhört werden als die eigenen Gebete. Und dies soll natürlich den Menschen nicht dazu bringen, dass er selbst die Gebete unterlässt und soll auch nicht dazu führen, dass man übertreibt in Bezug auf die Person, die man darum bittet. Denn du und ich vor Allah subhanahu wa ta'ala, wir sind seine Diener. Er hört von dem, den er erhören will. Es muss nicht sein, dass ein Mensch besser ist und dass Allah azza wa jal deswegen von ihm erhört. Es kann auch sein, dass ein Allah azza wa jal es anders will. Azza wa jal.
Und es war nicht immer so, dass der Prophet a.s.w. um etwas gebeten hat und Allah ihm sofort das gegeben hat, was er wollte, subhanahu wa ta'ala. Insofern, das ist eine Angelegenheit. Die nächste Angelegenheit ist, dass es zur Barmherzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört, dass er dem Aufruf der Leute gefolgt ist. Die Leute haben ihm etwas gebeten, er hat nicht Nein gesagt. Und deswegen auch du, wenn jemand zu dir sagt, mach bitte für mich Dua, mach für ihn Dua. Und wenn du nur einmal sagst, oh Allah, gib ihm das, was er sich wünscht. Deine Belohnung ist sicher, wenn du hast Dua gemacht. Deine Belohnung ist sicher. Ob das Dua erhört wird oder nicht, ist nicht deine Aufgabe. Ja, und deswegen, deine Sorge soll sein, immer, dass du Dua überhaupt machst. Deine Sorge soll sein, ob du Dua machst. Deine Sorge soll nicht sein, ob dein Dua erhört wird oder nicht. Denn dein Dua wird erhört. Nur es wird erhört werden, wenn Allah will, dass es erhört wird. Es wird erhört werden, wenn Allah aufgrund seiner Weisheit sieht, dass es am besten ist. Und auf die Art und Weise, wie er es will, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen, liebe Geschwister, soll unsere Sorge immer nur sein, ob wir überhaupt Dua machen. Und besonders was es am Freitag, wir jetzt befinden uns am Freitag, weil diese letzte Phase des Freitages, erhoffen wir uns, dass es vielleicht eine der Phasen ist, in der Allah Azza wa Jal die Bittgebete erhört. Und der Prophet alayhi salatu wassalam bat dann für die klagenden Geschwister um Regen und sagte, O Allah, Allahumma asqina ghaytham mughitha. O Allah, schenke uns einen uns helfenden Regen. Mari'an, mari'an, nafi'an, ghayra dar. Das heißt, sinngemäß besetzt, fruchtbaren, nützlichen, nicht schaden, also angenehmen, fruchtbaren, nützlichen, nicht schadenden Regen. Und das alles, und dann geht es weiter, ghayra dar, das heißt nicht schaden, dann ajilan ghayra ajil, das heißt also sofort und nicht erst später. Sofort und nicht erst später. Und das ist ein Hinweis darauf, dass man Allah tabaraka ta'ala auch direkt bitten darf, um das, was man gerade braucht und will. Es gibt Dinge, die sind eindeutig. Es gibt Dinge, die sind eindeutig. Also du hast kein Wasser, du brauchst Wasser. Okay? Du brauchst nicht sagen, oh Allah, gib mir Wasser, wenn du der Meinung bist, dass es am besten ist. Nein, Allah, gib mir Wasser. Also du brauchst keine Angst haben. Allah, für ihn ist das nicht so schwer, das jetzt sofort dir zu geben. Und das gleiche gilt für den Regen. Und ob er es dir dann gibt oder nicht, ist seine Sache, subhanahu wa ta'ala. Aber du bittest um das, was du willst. Du möchtest, Allah Azza wa Jal deinen Vater, deine Mutter, deinen Bruder, deine Schwester recht leitet, dann bittest du Allah, Allah, leite ihn bitte recht. Heute, vor morgen. Ja? Und du bittest ihn. Und das Entscheidende ist, du bittest ihn inständig. Du bittest ihn inständig. Das heißt, wir sehen hier, der Prophet a.s. hat das gemacht, was man im Arabischen nämlich Ilhah nennt. Ilhah bedeutet, liebe Geschwister, wie ich gesagt habe, Allah inständig etwas zu bitten. Das heißt, dass man darauf pocht. Dass man immer wieder Allah darum bittet. In jeder Angelegenheit, in jeder Gelegenheit. Im Sujud, im Rukur, wenn man am Laufen ist, wenn man am Sitzen ist, wenn man im Liegen ist, im Gebet, außerhalb des Gebetes, in den letzten Nachtstunden, bevor man schlafen geht, wenn man aufgewacht ist. Immer wieder bittet man Allah um die Sache, die man haben will. Das nennt man Ilhah. Warum? Weil der Gläubige ist fest überzeugt, dass es für Allah, er braucht nur sagen, sei, dann ist es. Für ihn ist es eine einfache Sache. Und deswegen hat der Prophet ﷺ hier nicht nur einfach gesagt, Allahumma asqina, oh Allah, gib uns Regen, das war's, sondern Allahumma asqina, ghaythan, mughithan, mari'an, nafi'an und so weiter und so fort. Ja? Und das nennt man Ilhah und das zeigt, dass du es, das zeigt auch, wie wichtig es für dich ist, dieser Dua. Also manche Leute, sie wünschen sich Sachen in diesem Leben, richtig? Sie wünschen sich, dass Allah sie in einer Prüfung zum Beispiel bestehen lässt oder ihnen Kinder schenkt. Aber wie ernst meinen sie es denn? Wie ernst meinen sie es denn? Wie wichtig ist es ihnen das denn wirklich? Ja? Stellen sie deswegen den Wecker zum Beispiel, damit sie im letzten Teil der Nacht Allah darum bitten? Oder nach dem Motto, wenn es klappt, ist schön, wenn nicht, dann nicht. Oder ist es ihnen wichtig, aber sie wissen nicht, dass sie Allah darum bitten soll? Richtig? Es gibt manche Leute, ihnen ist eine Sache wichtig. Mein Sohn muss unbedingt gesund werden und so weiter. Aber er bittet Allah nicht darum. Und auch nicht in den Zeiten, in denen es bevorzugt ist. Warum nicht? Okay, kann sein, dass sein Iman schwach ist. Sein Iman ist schwach. Er hat nicht verstanden, dass Allah Azza wa Jal in seiner Hand ist Himmel und Erde. Er braucht nur sagen, sei denn ist es. Er kennt Allah nicht. Er kennt Allah nicht. Hat, kann man vielleicht sagen, mit Allah Azza wa Jal keine Erfahrung gemacht. Aber jemand, der mit Allah Erfahrung gemacht hat und ihn darum gebeten hat und hat es bekommen, خلاص. Wie oft hast du in deinem Leben erlebt, dass du Sorgen hattest? Ich denke, jeder hat Sorgen gehabt. Dann wo sind sie jetzt, die du früher gehabt hast? Alle weg. Du hast es sogar vergessen. Das war alles eine Bestätigung dafür, dass Allah dein Bittgebet erhört hat. Beziehungsweise, dass Allah sagte, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Wahrlich mit der Erschwernis kommt die Erleichterung. Die kam immer wieder. Dann wenigstens lern davon, lern daraus. Wenn du wieder dieses Problem hast, dann üb nur Geduld. Das ist eine Frage von Geduld. Die schwere Zeit wird wieder vorbeigehen und die leichte Zeit wird wieder kommen. Manchmal ist in dieser schweren Zeit siehst du das Gute nicht. In der Erschwernis siehst du manchmal die Erleichterung nicht, das Gute, was für dich darin steckt. Denn gut ist nicht immer, dass du ausgeruht bist und dass du nichts zu tun hast und dass du am liebsten den ganzen Tag schlafen kannst, ja, dass du keine Sorgen hast. Wer sagt, dass das für dich gut ist? Was treibt den Menschen denn voran, außer dass er ein Ziel hat und dass er Sorgen hat und dass er manchmal, auf Deutsch sagt man, Not macht, erfinderisch. Oder nicht? Wenn es keine Not gibt, dann gibt es auch keine Erfindungen, dann ist alles okay. Ja? Aber deswegen, liebe Geschwister, wichtig ist, dass man Ilhah hat. Und hier der Prophet a.s. hat es vorgemacht und es hat sofort angefangen zu regnen. Nicht nur, dass es sofort angefangen hat zu regnen, sondern es hat angefangen zu gießen, wie es heißt. Ja? Das heißt auf Arabisch, فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ. Das ist mehr als nur gießen. Es hat jetzt in Schüben gegossen. Und das ist eine Sache, die gilt ausdrücklich nicht nur für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern für jeden Menschen, der Dua macht für Allah und ihn darum bittet. Und dann kommt wird das erhört, früher oder später. Und wie ich gesagt habe, bis in der heutigen Zeit, die Leute machen dieses Salatul Istisqa in islamischen Ländern und es dauert nur wenige Zeit und der Regen kommt von Allah, tabaraka wa ta'ala. 1170 Anas radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam seine Hände beim Bittgebet niemals hob, außer beim Bittgebet um Regen. Dabei hob er seine Hände, bis man das Weiße seiner Achseln sehen konnte. In dieser Überlieferung sagt er zwei Dinge. Einmal, dass er gewöhnlich seine Hände beim Bittgebet nicht gehoben hat. Vielleicht meint er damit während der Predigt. Ja, weil es gibt zahlreiche Hadithen, das ist Sunnah, dass man seine Hände beim Dua erhebt. Und deswegen, wenn es diese Sache, dann verstehen wir den Hadith so, wie er übereinstimmt mit allen anderen. Aber ebenfalls, dass er, alayhi salatu wassalam, und das wissen wir auch zum Beispiel beim Freitagsgebet. Im Freitagsgebet, wenn er die Khutbah hält, er macht einen Dua, aber hebt dabei seine Hände nicht, außer wenn es um Regen geht, wie er hier gesagt hat, radiallahu anhu. Und er hob seine Hände, bis man das Weiße seiner Achseln sehen konnte. Und das weist darauf hin, dass er seine Hände relativ hoch hob. Relativ hoch hob. Und das sieht man natürlich auch schon, wenn man die Hände bis zum Gesicht hebt. Oder vielleicht sogar noch höher. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und wie wir gesagt haben, die einen Hadithe, wenn er mal höher gehoben hat als andere, es sind einfach verschiedene Situationen, auf denen sich die Sahaba berufen. Anas radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam so um Regen bat, dabei hob er seine Hände und die Innenseiten zeigten zum Boden. Und die Innenseiten zeigten, er hob sie so hoch, dass ich das Weiße seiner Achseln sehen konnte. Das ist eine andere Situation, wo es offensichtlich seine Hände noch höher gehoben hat, so dass es so aussieht, als würden seine Innenseiten, die Innenseiten der Hände, Richtung Boden zeigen. Wallahu a'lam. Muhammad ibn Ibrahim, rahimahullah, wa radiyallahu anhu, rahimahullah, sagte, jemand, der den Propheten sallallahu alaihi wasallam sah, hat mir berichtet, dass er bei Ahjar al-Zayt mit ausgestreckten Händen Bittgebete sprach. In dieser, wie heißt es, Überlieferung, ausgestreckten, aber auch könnte auch sein ausgebreiteten, aber weist eben auf das Gleiche hin, dass er seine Hände eben nicht nur knapp am Körper hielt, sondern offensichtlich länger ausgestreckt hat, alayhi salatu wassalam. Und das ist eine natürliche Bewegung oder Haltung der Hände, wenn man es ernst meint, wenn man ausdrücklich Allah um etwas bittet. Ja, denn weil der Mensch ist so, wenn er etwas mitteilen will, dann sagt er etwas mit Worten. Und wenn er das, was er mitteilt, noch einmal unterstreichen möchte, was macht er dann? Er macht irgendwelche, zum Beispiel Gesichtsauszüge, um das zu betonen. Und dazu gehört auch die Handbewegung dazu. Die Handbewegung gehört ebenfalls dazu, um Dinge zu unterstreichen. Und das Gleiche gilt beim Dua. Wenn man sagt, man kann bitten sagen, Rabbighfirli, kann man sagen. Aber man kann es auch intensiver sagen. Und man kann sich auch hineinsteigern. Und man kann sich hineinsteigern, bis man das Gefühl hat, dass es, Allah auf jeden Fall erhören wird. Weil man so intensiv mit Allah redet, das Gefühl, Allah hört einem zu und er wird auch das Bittgebet erhören. Eine Art Yaqin, dass Allah es auch erhören wird, subhanahu wa ta'ala. Ahjar al-Zayt haben wir gesagt, ist eine Stelle in Medina, was darauf hinweist, wie wir gesagt haben, dass er das außerhalb der Moschee verrichtet hat. Wallahu a'lam. Aisha radiallahu anha sagte, die Menschen beschwerten sich beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, dass es nicht regnete. Daraufhin ordnete er an, dass man ihm beim Gebetsplatz eine Kanzel aufstelle. Daran, bevor wir weiterreden, ist auch ein Hinweis darauf, dass dass es verschiedene Arten von Beschweren gibt. Es gibt eine Art, sich zu beschweren, dass man sagt, oh Gesandter Allah, es regnet nicht, wir brauchen dringend Wasser für unsere Tiere, sonst verdursten sie, unsere Felder gehen dadurch kaputt. Ja? Das ist eine Trocknung aus, das ist eine Form von Beschweren, eine Form der Beschwerde, was aber überhaupt nicht eine Unzufriedenheit mit der Bestimmung Allahs zum Ausdruck bringt. Warum? Weil was hat sie denn dazu veranlasst? Oder wozu hat sich denn diese Sache bei ihnen entwickelt? Dass sie nämlich Dua gemacht haben. Dass sie nämlich zum Propheten gegangen sind, sallallahu alaihi wasallam, um zu schauen, ob er eine Lösung hat für diese Situation. Also haben sie aus dieser Situation das Beste gemacht. Sie wussten, Allah kann alles. Und das ist der Gesandte Allah, der uns darüber berichtet. So möchten wir von ihm erfahren, wie können wir Allah darum bitten, dass er uns das gibt, was wir haben wollen. Insofern ist das eine Form von Beschwerde, die absolut in Ordnung ist. Die Leute beschwerten sich beim Gesandten Allah, dass es nicht regnete. Daraufhin ordnete er an, dass man ihm beim Gebetsplatz eine Kanzel aufstelle. Beim Gebetsplatz gemeint ist der Gebetsplatz vom Eid. Also wieder gesagt, außerhalb der Moschee. Und er versprach den Leuten, das der Kanzel ist auch neu, aber es weist darauf hin, dass er sie bestiegen hat und dass er darauf etwas auch gesagt haben wird. Und normalerweise braucht man die Kanzel, damit man mit den Leuten reden kann und die Stimme zu ihnen gelangt. Und er versprach den Leuten, an einem bestimmten Tag dorthin zu kommen. Das ist auch eine Sunna, dass der Imam eben das ein paar Tage vorher ankündigt, der Imam der Muslime oder der das Sagen hat, dass er den Leuten sagt, trefft euch, wir treffen uns am Tag so und so am Gebetsplatz, um dort gemeinsam zu beten, damit die Leute sich auch darauf vorbereiten können. Er ging hinaus, als die Sonnenbraue sichtbar wurde. Was ist die Sonnenbraue? Gemeint ist, du hast die Sonne und ihr wisst, dass die Sonne, wenn sie aufgeht, dann sieht man so wie eine Art Halbkreis. Und das ist ein sieht aus wie eine Sonne, wie Augenbraue. Ja, das ist der Vergleich mit der Augenbraue. Und natürlich heißt es, ist das eine Phase, in der das Salat verboten ist, während die Sonne am Aufgehen ist. Ja? Und es heißt, er ging hinaus, als die Sonnenbraue sichtbar wurde. Das heißt also früh am Morgen hat er sich schon dorthin begeben. Er setzte sich auf die Kanzel, also das heißt, wir haben also die Sunna, dass dieses Gebet nicht etwa nachmittags verrichtet wird oder mittags oder so, sondern es wird eben früh morgens verrichtet. Und er setzte sich auf die Kanzel und verherrlichte Allah als den Größten, lobte Allah Azza wa Jal und sagte anschließend: Ihr habt, taban Hinweis in diesem Hadith, dass man eine Rede, an einer Predigt mit dem Lobpreis Allahs beginnt. Ihr habt euch über die Dürre beschwert und dass der Regen nicht zu Beginn seiner gewohnten Zeit schon da ist. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es tatsächlich eine kurze Rede gibt. Ja? Aber es geht nicht darum, jetzt den Menschen eine Rede zu halten, sondern es geht darum, wie ich gesagt habe, die Menschen darauf vorzubereiten, dass man vorhat, Allah Azza wa Jal zu bitten um Regen. Ihr habt euch über die Dürre beschwert und dass der Regen nicht zu Beginn seiner gewohnten Zeit schon da ist. Allah Azza wa Jal, Medina, ihr wisst, Medina ist eine Stadt gewesen, auch bis heute, in der fruchtbares Land ist und viel angebaut wird. Und das war ja, also bis zur heutigen Zeit wird ja viel dort angebaut, Pflanzen und besonders Dattelpalmen oder Palmen allgemein. Allah Azza wa Jalla hat euch angeordnet, ihn zu bitten. Und er versprach euch, die Bittgebete zu erhören. Aber das ist sehr wichtig, dass der Imam, der Khatib, die Menschen immer darauf vorbereitet, ihnen sie nochmal ins Gewissen redet, dass Allah tabaraka ta'ala diese Bittgebete uns nicht nur angeordnet hat zu sprechen, einfach so, sondern weil er sie auch erhören wird. Und deswegen sollen wir sie auch sprechen. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt, dem Al-Abama, dem Barmherzigen, dem König am Tage des Gerichts. Es gibt keinen Gott außer Allah. Er macht, was er will. O Allah, du bist Allah. Es gibt keinen Gott außer dir. Du bist der Reiche und wir sind die Armen. Sende den Regen auf uns hinab. Mache, dass das, was du hinabsendest, eine Stärkung und anhaltende Versorgung für uns ist. Dann hob er seine Hände so hoch, dass man das Weiße seiner Achseln sehen konnte. Hiernach wandte er den Leuten seinen Rücken zu, dann wendete er seinen Umhang, während er die Hände hochhielt. Dann wandte er sich den Leuten zu und stieg hinab und verrichtete zwei Rak'ah. Also auch hier der Hinweis, dass die zwei Rak'ah nach dem Dua gewesen sind. Daraufhin, das heißt nachdem die Rak'ah vorbei waren, erschuf Allah Wolken, die donnerten und blitzten. Hiernach regnete es mit Allahs Erlaubnis. Noch bevor er zu seiner Moschee kam, flutete es. Als er sah, wie schnell sie zu ihren Häusern gingen, lachte er, sallallahu alaihi wasallam, lachte er, dass man seine Backenzähne sehen konnte und sagte: Ich bezeuge, dass Allah zu allem die Macht hat und dass ich Allahs Diener und sein Gesandter bin. Abu Dawud rahimahullah sagte, dieser Hadith ist gharib, aber sein Isnad ist jayyid. Die Medinenser lesen dem König am Tag des Gerichts und dieser Hadith ist ein Argument für sie. In diesem Hadith von Aisha radiallahu ta'ala anha, möge Allah mit dir zufrieden sein, erfahren wir natürlich mehr als nur, dass er das Gebet verrichtet, und dann ist besonders in diesem Hadith besonders das Bittgebet des Propheten sallallahu alaihi wasallam. So haben wir gelernt, dass er Allah azza wa jalla erst einmal lobpriesen hat, erstmal die Leute angesprochen hat, um den Anlass zu klären, warum sie haben sich versammelt, und dann hat er Allah subhanahu wa ta'ala gelobt und als den einzigen Gott verherrlicht und dass er subhanahu wa ta'ala der Reiche ist und wir sind die Armen, und die Verhältnisse zwischen uns und ihm klar, dadurch klar gemacht, Und darum, dann hat Allah um gebeten, um das, was wir eigentlich haben wollen. Das weist darauf hin, dass man Allah Azza wa Jal, bevor man ihn direkt bittet, soll man in solchen Situationen erst einmal ein Vorwort sprechen. Und dieses Vorwort ist eine Form der Annäherung zu Allah Azza wa Jal. Eine Form des Mittels. Du näherst dich Allah erst einmal durch die Lobpreise. Und das kennen wir aus der Surah Al-Fatiha, wie ihr alle wisst. Ja? Du sagst nicht direkt, nach A'udhu Billahi min Shaitan, du sagst nicht direkt, ihdina as-sirata al-mustaqim. Du sagst nicht direkt, oh Allah, leite mich auf den geraden Weg. Sondern erst sagst du, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmi Ad-Din. Ja, das ist alles Lobpreise um Allah. Dann werden die Verhältnisse klarer. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wir beten dich an, alleine, ja, und dich allein bitten wir um Hilfe. Und danach bittest du um das, was du eigentlich haben möchtest. Aber du siehst auch, wie Imam Kathir rahimahullah ta'ala darauf hingewiesen hat, erst einmal sprichst du Allah nicht mal direkt an in deinem Gebet. Du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alam. Was heißt das? Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welt. Du sagst nicht, alles Lob gebührt dir, O Herr der Welt. Nein, soweit bist du noch nicht. Du bist noch nicht in dieser, sagt der Sinngebiss, du bist noch nicht in dieser Phase angekommen, dass du ihn direkt ansprichst. Erstmal lobpreist du ihn. Und erst nach deiner Lobpreisung bist du in dem Zustand angelangt, dass du ihn direkt ansprechen darfst. Alhamdulillah, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawm Ad-Din. Und danach, Iyaka. Das ist der erste Vers, bei dem du ihn direkt ansprichst. Und danach bittest du ihn erst, Subhanahu wa ta'ala. Und so hat es auch der Prophet gemacht, alayhi salatu wassalam. Und er hat dann einiges natürlich gesagt, aber ich denke, vieles ist selbst erklärend. Für uns ist hier wichtig, dass die Sahaba, radiallahu anhum, diese Zeichen Allahs, azza wa jalla. Ja, wir sagen öfter Wunder, aber wir sagen besser als ein Zeichen. Besser, weißt du, das der Koran sagt, redet von Ayat, von Zeichen. Und die Sunna redet von Zeichen. Allah wie auch sagt, inna fi dhalika la aya. Hier ist wahrlich ein Zeichen. Er hat nie gesagt, hier ist ein Wunder, ein Mu'jiza oder so etwas. Ja? Sich immer an den koranischen Wortlaut zu halten, ist viel, viel besser. Ja? Weil dann, ich will nicht lange über die Thematik reden, aber wenn man dann redet von Wunder, dann muss man Wunder definieren. Und dann wirst du 1000 verschiedene Definitionen finden, was ein Wunder überhaupt ist. Aber Allah redet nicht von Wundern im Koran, er redet von Zeichen. Warum? Weil all das, was wir erleben, sind Zeichen auf La ilaha illallah. Tamam? Der Regen ist ein Zeichen für La ilaha illallah. Das Erhören des Witwe ist ein Zeichen auf La ilaha illallah. Der Koran ist ein Zeichen für La ilaha illallah. Und so weiter und so fort. Und die Ahle Sunna hat immer gesprochen früher von Ayat, Zeichen Allahs Azza wa Jalla. Und deswegen die Verse im Koran heißen auch Ayat. Warum? Weil sie alle sind Zeichen für den einen Gott. Ja. Wie dem auch sei, die Sahaba haben auch eben halt dieses Zeichen, waren sie eben anwesend. Warum? Weil sie sehen, wie sie Allah um etwas bitten und in dieser Not erhört er ihnen diese Dua. Das ist ein Zeichen, dass Allah da ist und dass Allah Azza wa Jal das Bittgebet erhört und dass er hören kann und dass er mächtig ist. Das sind alles Zeichen dafür. Ja? Und der gläubige Mensch, sagen wir, profitiert von diesen Zeichen und diese Zeichen, die er erlebt, alle führen ihn zum Iman an Allah Azza wa Jal und stärken seinen Iman. Und bei manchen ist es ein Zeichen, bei manchen sind es viele Zeichen, die er sehen muss. Der eine begnügt sich, andere Seite. Und das Problem ist, manche Leute sehen die Zeichen und manchen, subhanallah, manchen werden diese Zeichen irgendwie verborgen. Also sie sehen sie nicht. Der eine sieht eine Pflanze und erkennt darin die Zeichen Allahs Azza wa Jalla. Richtig? Und der andere, der ist das nicht. Der erkennt das nicht daran. Der sagt, ich muss ein weiteres Zeichen, ich muss etwas Außergewöhnliches sehen. Es ist alles außergewöhnlich. Also, dass Regen runterkommt zu bestimmten Zeiten, dass eine Pflanze aus einem toten Samen rauskommt, alles Zeichen Allahs Azza wa Jalla. Ja. Aber also der Gläubige, je mehr Zeichen er sieht, desto stärker wird sein Iman. Und eines der Zeichen hier ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und Dua gemacht hat und es wurde erhört. Könnte jemand sagen, ja, manchmal kommt Regen auch ohne Dua. Richtig? Das ist richtig, kann sein. Aber das ist eins der Zeichen. Die Sahaba haben dieses Zeichen gesehen. Noch ein zweites Zeichen, ein drittes Zeichen ist, jedes Mal, wenn er Dua macht, oder oft, wenn er Dua macht, oder immer, wenn er Dua macht, wird erhört. Weil das alles stärkt. Du musst immer die Sache in der Summe sehen. In der Summe sieht man, dass dies ist der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, an dem es keinen Zweifel gibt, dass er, wenn Allah darum bittet, Allah ihm das gibt, was er will. Die Anmerkung von Abu Dawud bezieht sich auf am Anfang, der Prophet a.s.w. hat offensichtlich einen Teil der Fatiha als Einleitung erwähnt. Ja? Im Arabischen heißt es, الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Und dann sagt er, لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين und so weiter. Dieses Bittgebet, das er gesprochen hatte, eingeleitet mit الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Malik Yawmiddin. Und bekannterweise, wir kennen Malik Yawmiddin. Wir lesen meistens Malik Yawmiddin. Und das sind zwei verschiedene Lesarten des Propheten alayhi salatu wassalam. Er hat den Vers manchmal so gelesen und manchmal so gelesen. Deswegen sagte Imam Abu Dawud, rahimahullah, die Medinenser lesen den König am Tage des Gerichts. Also Malik Yawmiddin. Und dieser Hadith ist ein Argument für sie. Das heißt nicht, dass es ein Argument gegen uns ist. Nein, das sind beides authentische Lesarten über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, du darfst nicht verstehen, dass ein Argument für sie ist ein Argument gegen uns oder gegen andere als die Medinenser. Nein, ein Argument, wenn du so lesen möchtest, darfst du so lesen, weil der Prophet hat so gelesen, sallallahu alaihi wasallam, den Vers. Und beides ist richtig, beides ist von Allah, tabaraka wa ta'ala. طيب. Na, nehmen wir noch die drei Hadithe, dann ist das Ende von Kapitel über das Gebet um Regen. Anas radiallahu ta'ala, 1174, Anas radiallahu anhu sagte, zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam traf die Medinenser eine Dürrezeit. Als er an einem Freitag die Predigt hielt, stand ein Mann auf und sagte, O Gesandter Allahs. Bevor wir den Hadith weiterlesen, also hier ist eine andere Situation. Hier haben wir jetzt nicht eine Situation, in der sich a.s. mit dem Menschen getroffen hat, Dua gemacht hat und dann zwei Rak'a gebetet hat, sondern hier eine Situation ist, dass er während des Freitagsgebetes bzw. während der Freitagspredigt auf diese Problematik angesprochen worden ist. Das Prophet a.s. hielt eine Predigt. Da stand ein Mann auf und sagte, O Gesandter Allahs. Das heißt, er sprach den Propheten sallallahu alaihi wasallam mitten in der Predigt an und wie es in manchen Überlieferungen heißt, hat er sich, der Mann, vor den Propheten sallallahu alaihi wasallam gestellt. Und das ist ein Hinweis auf mehrere Dinge, unter anderem, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam eventuell sich meistens gerade ausgerichtet hat beim Predigen und ein Hinweis darauf, dass der Mann nicht unbedingt seine Predigt unterbrochen hat, sondern er hat sich vorhin gestellt und natürlicherweise gewartet, bis die Aufmerksamkeit des Propheten auf ihn gerichtet war. Und ihr wisst, wenn man dann seine Rede unterrichtet und ihn erwartet, dass er redet, dann redet man. Dann ist auch keine Unterbrechung der Freitagspredigt in diesem Sinne, weil das wäre eine Lösung dieser Problematik. Als er an einem Freitag die Predigt hielt, stand ein Mann auf und sagte, O Gesandter Allahs, die Pferde und die Schafe sind zugrunde gegangen. So bitte Allah darum, dass er uns Regen sendet. Daraufhin hob er, sallallahu alaihi wasallam, seine Hände und bat Allah, und das haben wir gesagt, das heißt hier während der Predigt hob er seine Hände, das macht er nur beim Regengebet. Ansonsten haben wir gesagt, hob er nur seinen rechten Zeigefinger. Er hob seine Hände und bat Allah. Anas sagt, radiallahu anhu, der Himmel war glasklar. Ja, es gab keine einzige Wolke am Himmel in diesem Moment. Der Himmel war glasklar. Dann kam ein Wind, der wiederum Wolken mit sich brachte. Diese versammelten sich und daraufhin fiel das Wasser in Strömen vom Himmel. Wir liefen dann durch die Pfützen, bis wir nach Hause kamen. Es regnete bis zum nächsten Freitag, also eine Woche lang. Dann stand derselbe Mann auf. In dieser Überlieferung heißt es, dann stand derselbe Mann auf oder ein anderer. Oder weil der eines wurde nachher gefragt, war es der gleiche? Er sagt, ich weiß nicht. Ja? Dann stand derselbe Mann auf oder ein anderer und sagte, oh Gesandter Allahs. Das heißt genau die Freitagspredigt danach. Unsere Häuser wurden zerstört. Jetzt gemeint ist hier aufgrund des heftigen Regens, der seit einer Woche andauert. Unsere Häuser wurden zerstört. Bitte Allah, dass er den Regen anhält. Da lächelte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam und sagte, und jetzt die Frage, hat der Prophet alaihi salatu wasallam ihm das, ist er seinem Aufruf gefolgt? Die Antwort lautet, er ist der Bedeutung seines Aufrufes gefolgt, aber er ist nicht seinem Aufruf tatsächlich gefolgt. Und das weist darauf hin, dass er sallallahu alaihi wasallam dem Sahabi das gegeben hat oder das Allah um gebeten hat, was er eigentlich sagen will und nicht was er gesagt hat. Weil er sagte, bitte Allah den Regen anhält. Es aufhört zu regnen, richtig? Aber geht es wirklich darum? Oder geht es eher darum, dass man Regen will, aber er soll einem nicht schaden? Richtig? Sallallahu alaihi wasallam. Natürlich, er hat Menschenkenntnis gehabt, besser als jeder andere. Und so sagte er, O Allah, um uns herum und nicht auf uns. Allah, der den Regen herabsendet, in der Stelle, wo er gebeten hat, kann ihn auch um ihn herum senden, damit eben die Brunnen gefüllt werden, damit die Tiere bekommen, damit die Felder bewässert werden. Um uns herum, hawaleina la alayna, um uns herum, nicht auf uns. Ich schaute dann, Anas sagte, ich schaute dann zu den Wolken und sah, wie sie auseinandergingen. Subhanallah. Und sich wie ein Kranz um die Stadt herum verteilten. Weil das sind alles Augenzeugen, die dir berichten, was sie gesehen haben. Und das alles gehört natürlich zu der Allmacht Allahs, tabaraka wa ta'ala. 1175. In dieser Version heißt es, dann hob der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam seine Hände auf Höhe seines Gesichtes und sprach, O Allah, sende uns Regen. Das heißt, in diesem Hadith ist zusätzlich noch erwähnt worden, in dieser Version desselben Hadithes, wie hoch er sie gehoben hat. Letzten Hadith für heute, inshallah, 1176. Der Urgroßvater von Amr ibn Shu'aib, radiallahu anhu, sagte, wenn der Gesandte Allahs sallallahu alaihi wasallam um Regen bat, sagte er, O Allah, gieße Wasser auf deine Diener und Tiere und breite deine Barmherzigkeit aus und mache dein totes Land wieder lebendig. Auf Arabisch, Allahumma asqi ibadak wa baha'imak wanshur rahmatak wa ahyi baladak al-mayt. Hier in diesem Hadith sehen wir, dass die Überlieferer verschiedene Bittgebete über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben, was darauf hinweist, dass all diese Bittgebete in Ordnung sind und was darauf hinweist, dass man dass man auch abwechseln kann und was auch darauf hinweist, dass man auch andere Bittgebete sprechen darf und dass es nicht nur ein bestimmtes Bittgebet gibt, das man sprechen soll, sondern letztendlich geht es darum, Allah zu lobpreisen, Allah subhanahu wa ta'ala als den höchsten Herrn, als den Größten zu verherrlichen und dass man ihn subhanahu wa ta'ala darum bittet, dass er einem das gibt, was man haben möchte. Aber man erinnert sich auch durch diese Erwähnung der Eigenschaften Allahs, also du machst, was du willst, du bist zu allem imstande, du bist unser Gott, es gibt keinen Gott außer dir. Zeigt man auch sein Bedürfnis nach Allah subhanahu wa ta'ala, seine Notwendigkeit nach Allah azza wa jal, dass man ihn subhanahu wa ta'ala dringend braucht und wenn er uns nicht gibt, was er geben kann, dann sind wir aufgeschmissen, dann sind wir schwach, Dann haben wir sind arm. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Reiche. Und für ihn ist es eine einfache Sache, das uns zu geben, was er geben kann, subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam. Wa barak ala bi Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.